SWR 2 aktuell mit Marion Theis. Es gibt Menschen in Deutschland, die machen anderen das Leben schwer. Sie bedrohen sie, beschimpfen sie, versuchen sie fertig zu machen, weil sie einer bestimmten Partei oder Organisation angehören oder sich anders verhalten, als sie es selber täten. Oft passiert das anonym. Die Opfer haben kaum eine Chance, sich zu wehren. Einer derjenigen, die davon betroffen sind, ist der sächsische SPD-Chef und Wirtschaftsminister Dulig. Ihm ist kürzlich Ungeheuerliches passiert, Sachsen-Reporterin Daniela Karls.
Mitte Mai, also 2 Wochen vor dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke, kam per Post ein Paket bei Familie Dulig in Moritzburg an. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig war zu der Zeit beim Bundesrat in Berlin. Seine Frau Susanne Dulig nahm das Paket an und öffnete es. Zum Vorschein kam ein Maschinengewehr. Wie sich im Nachhinein herausstellte, war es ein Nachbau, eine Softair-Waffe. Für Susanne Dulig war das aber zunächst nicht klar.
Auf den ersten Blick sah es ziemlich echt aus. Was macht denn das dann? Ist es die Vorstufe? Ist es nur einfach mal ein Gag? Ich weiß es nie.
Susanne Dulig alarmierte sofort ihren Mann. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Offenbar haben Unbekannte über einen Online-Versandhändler den täuschend echten Nachbau des Sturmgewehrs an Dulig schicken lassen. Offen ist, ob diese anonyme Waffenzustellung als Morddrohung einzustufen ist. Der SPD-Politiker Dulig ist schockiert. Er persönlich kenne Angriffe. Die Scheiben seines Bürgerbüros seien bereits eingeworfen worden, fauliges Obst in den Garten der Familie gekippt worden. Aber mit der Drohung per Paket habe der Hass eine neue Stufe erreicht, so Dulig.
Das ist jetzt eine ganz andere, neue Qualität. Und da haben wir uns auch entschieden, jetzt das auch als Familie zu bestätigen. Weil ansonsten wollen wir uns ja vorsichtig, Dinge öffentlich zu machen. Weil wir wollen nicht noch den Tätern die Genugtuung geben, dass sie uns getroffen haben. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass auch alle diejenigen aufstehen und sagen, das geht nicht. Denn das sind vor allem noch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die weniger geschützt sind, wie vielleicht wir als Minister, die tagtäglich solchen Dingen ausgesetzt sind. Und das ist eben, wir dürfen nicht zulassen, dass das alltäglich wird. Und wir sind nicht freiwillig.
Mit der Drohung per Post an die Privatadresse werde auch die Familie hineingezogen. Der SPD-Minister Dulig und seine Frau Susanne, die sich auch für die SPD in der Gemeinde engagiert, haben 6 Kinder. Wie gerade mit den Kleineren über die Bedrohung im privaten Umfeld reden, fragt sich Susanne Dulig.
Das ist einfach nochmal eine Dimension, wo wir nie wissen, wie wir damit umgehen, weil bisher war es nur Bedrohung, aber wie weit wollen sie denn gehen? Das wissen wir ja alles nie. Also es ist schon bei uns sehr nah gekommen und ich finde, also wie man heutzutage miteinander kommuniziert, egal was gemacht wird, es gibt immer Hass und Häme und das ist das, was mir so weh tut, wo ich dann denke, in so einer Gesellschaft möchte ich nie leben.
Auch Martin Dulig, der stellvertretender Ministerpräsident in Sachsen ist, sieht nicht nur die persönliche Bedrohungslage.
Wir müssen, glaube ich, auch zusammenrücken, weil es geht hier um Grundsätzliches. Meine große Sorge ist, wenn Verantwortung bestraft wird, wenn man bedroht wird, wer will denn dann noch in Zukunft sich dieser Aufgabe stellen? Und das ist natürlich auch etwas, wo wir auch als Gesellschaft aufeinander aufpassen müssen.
Außerdem erhofft Dulig sich auch einen besseren Schutz durch die Behörden. Bisher seien alle Anzeigen, die er wegen vorangegangenen Bedrohungen gestellt habe, eingestellt worden, zum Teil wegen Geringfügigkeit. Was die Waffensendung per Post angeht, ermittelt der Staatsschutz im Landeskriminalamt noch. Offenbar gibt es aber derzeit noch keine heiße Spur.
Daniela Karls über den sächsischen Minister Dulig, der anonym bedroht wird. Hass kann bis zum Mord führen. Das scheint sich im Fall des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke zu bestätigen. Diese Woche gab es ein Geständnis des mutmaßlichen Täters. Überhaupt war das Thema Gewalt von rechts in vielen Schlagzeilen präsent. Der neue Verfassungsschutzbericht belegte eine wachsende, gewaltbereite rechte Szene. Der Bundestag debattierte darüber. Die CDU-Spitze suchte die politische Abgrenzung zur AfD. Eine Chronologie der vergangenen Woche von Berlin-Korrespondentin Birgit Schmeitzner.
Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, für viele Politiker ist er eine Zäsur, ein Wendepunkt. Sie diskutierten in dieser Woche viel über Konsequenzen. Am Montag etwa sandte die CDU-Spitze ein mahnendes Signal an Parteifreunde in Ostdeutschland nach dem Motto »Wir halten Distanz zur AfD«, Generalsekretär Paul Ziemiak.
Jeder, der in der CDU für eine Annäherung oder gar Zusammenarbeit mit der AfD sich ausspricht und dafür plädiert, muss wissen, dass er sich einer Partei annähert, die rechtsextremes Gedankengut, Antisemitismus und Rassismus in ihren eigenen Reihen bewusst duldet.
Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte zuvor der AfD vorgeworfen, sie trage zu einem geistigen Klima bei, das den Mörder zu seiner Tat veranlasst habe. Ein Vorwurf, den die AfD zurückwies. Parteichef Alexander Gauland sprach von einer Frechheit.
Das ist eine Instrumentalisierung eines Mordes, um uns aus der politischen, demokratischen Diskussion auszugrenzen.
Der Schlagabtausch setzte sich in den folgenden Tagen fort, etwa bei einer Debatte im Bundestag, bei der ein AfD-Abgeordneter den anderen Parteien einen, so wörtlich, Vernichtungsfeldzug vorwarf. Dazu kam dann noch ein Eklat im Bayerischen Landtag, weil der AfD-Abgeordnete Ralf Müller sitzen blieb, als alle anderen Politiker 2 Minuten lang im Stehen des ermordeten Lübcke gedachten. Dass die Ermittler den Fall Lübcke als politischen Mord werten, belegt schon der Umstand, dass Generalbundesanwalt Peter Frank die Zuständigkeit an sich gezogen hat. Frank war es auch, der am Mittwoch den Innenpolitikern des Bundestages bei einer Sondersitzung einen Ermittlungserfolg meldete, das Geständnis des Tatverdächtigen. Laut Bundesinnenminister Horst Seehofer stehen die Ermittler bei ihrer Aufklärungsarbeit dennoch erst am Anfang.
Wir werden intensiv weiterarbeiten, ob es Mitwisser gab oder sogar Mittäter. Wir werden auch intensiv aufklären, in welchem Umfeld sich der mutmaßliche Täter bewegt hat.
Tags darauf wurden 2 Männer festgenommen, der mutmaßliche Lieferant der Tatwaffe sowie der Mann, der den Kontakt hergestellt haben soll. Politiker, gerade der Unionsparteien, fordern jetzt, die Sicherheitsbehörden zu stärken, etwa dem Verfassungsschutz mehr Personal und mehr Befugnisse zu geben. Oppositionspolitiker wünschen sich dagegen eine Reform des Verfassungsschutzes. Die Grünen und die Linken beklagen, dass der Inlandsgeheimdienst die Bedrohung durch Rechtsextremismus bisher nicht ernst genug genommen habe. Der jüngste Verfassungsschutzbericht, der am Donnerstag vorgestellt wurde, spricht von gut 24.000 Rechtsextremen. Die Hälfte von ihnen sei gewaltorientiert. Eine Szene, die sich laut Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang zunehmend online organisiert und immer selbstbewusster auftritt, Beispiel identitäre Bewegung.
Und im Internet, insbesondere in sozialen Netzwerken und Videoplattformen, wird ein rechter Lifestyle propagiert, der Berührungsängste schleifen und neue Anhänger mobilisieren soll.
Der Fall Lübcke zeigt, laut Haldenwang, auf äußerst brutale Weise, wie aus Einschüchterungsversuchen und Drohungen im Internet ganz reale Gewalt wurde.
Sie hören SWR 2 aktuell. Sie reden miteinander. Vielleicht ist das die nüchterne Bilanz, die sich nach dem G20-Gipfel in Osaka in Japan ziehen lässt, dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrienationen. US-Präsident Trump redete mit seinen chinesischen und türkischen Kollegen, Macron sprach mit Merkel und nun will sich Trump auch noch mit Kim treffen, dem nordkoreanischen Diktator. Mein Kollege Malte Pieper hat den Gipfel der G20-Staats- und Regierungschefs in Osaka begleitet. Herr Pieper, was hat der Gipfel denn unterm Strich gebracht?
Dass die 19 der 20 sich nicht auseinanderdividiert haben lassen. Hier sind die 20 wichtigsten Staats- und Regierungschefs der Welt. 19 davon sind bei einer Linie geblieben. Und das, obwohl einer ganz kräftig daran gesägt hat, diese Einigkeit kaputt zu kriegen. Also ich habe selten erlebt, dass jemand zu einem Gipfel gekommen ist und so eine Säge mitgebracht hat, um den Tisch kaputt zu sägen. Also Donald Trump hat wirklich alles versucht, diese Eintracht, die es bislang immer gegeben hat, in der G20 kaputt zu machen. Er hat immer versucht, sich nicht an das Format zu halten. Er ist am liebsten gar nicht erst zu den Runden der 20 hingegangen. Wenn er dann da war, hat er sehr mürrisch geguckt. Dann ist er möglichst schnell wieder rausgegangen. Unter dem Vorwand, er müsse sich jetzt ganz dringend mit jemand anders bilateral treffen. Das war dann beispielsweise der Chinese, das war dann die deutsche Kanzlerin, das war der russische Präsident. Also er hat eigentlich an den richtigen Beratungen gar nicht wirklich konstruktiv mitgemacht und hat damit sehr groß zum Ausdruck gebracht, dass es im Grunde genommen nur einen geben kann, der das Schritttempo bestimmt und der auch die Richtung bestimmt. Dass die anderen 19 dabei geblieben sind, das ist eben der große Erfolg. Denn der Trump hat versucht, aus den 19 nur noch 16 zu machen, indem er versucht hat, die Brasilianer, ich will nicht sagen rauszukaufen, aber ihnen doch eine Menge Deals angeboten hat. Er hat versucht, die Türken auf seine Seite zu ziehen. Er hat es selbst beim Gastgeber Japan versucht und er ist bei allen dreien gescheitert. Das ist der große Erfolg dieses Gipfels, 19-1.
Schauen wir mal, wie sich das bei den einzelnen Themen ausgewirkt hat. Gibt es denn Fortschritte beim Klimaschutz?
Nein, gibt es nicht. Wenn man so will, ist schon der Erfolg, dass es keine Rückschritte gibt. Das ist nämlich die Konsequenz dieses Gipfels. Die 19, besagten 19, also alle außer Trump, haben noch einmal bekräftigt, dass sie das weitermachen wollen, was sie schon vor einem Jahr aufgeschrieben haben in Buenos Aires, dass sie das nochmal weitermachen wollen, was sie damals in Paris bei der Klimaschutzkonferenz aufgeschrieben haben. Das kann man natürlich sagen, auch da wird dreimal wieder hintereinander das Gleiche aufgeschrieben, aber je öfter man es wiederholt, umso weniger kommt man raus und je stärker eine Richtung eingeschlagen ist, das kennt jeder, wenn er mal Boot gefahren ist, umso schwerer wird es, den Kahn wieder rumzureißen.
Nach Fortschritten traue ich mich jetzt gar nicht mehr zu fragen, aber gibt es vielleicht etwas Neues im Handelsstreit mit den USA?
Nee, da sind wir eher beim Rückwärtsgang jetzt angekommen. Also da, auch wenn das jetzt wirklich schlechte Stimmung bringt. Aber auch da ist es so, dass der Trump sehr dafür gekämpft hat, eine andere Richtung zu bekommen. Die hat er jetzt bekommen. Die hat er zwar nur im Kleingedruckten bekommen. Vor einem Jahr in Buenos Aires beim letzten Treffen der G20 hieß es noch, dass der Multilateralismus, das multilaterale Handelssystem, also die Zusammenarbeit von Staaten beispielsweise in Handelsverträgen, dass man das würdigt, dass man das für den richtigen Weg hält, alle 20 Industrienationen. Damals hat der Trump noch genickt. Jetzt hat er reinschreiben lassen, nee, das ist nicht der einzige Weg, es kann auch andere geben, beispielsweise den eigenen Markt abschotten.
Wie sieht es denn mit Finanzvereinbarungen aus?
Da kommen wir jetzt langsam in den Bereich, wo man auch mal ein leichtes Lächeln auf die Lippen bekommen kann. Da haben dann die G20-Staatschefs besprochen und sind einig geworden, dass ihre Finanzminister eigentlich ganz guten Job gemacht haben, dass man also die global operierenden Firmen, es sind vor allen Dingen die Digitalfirmen, Facebook, Google und so weiter und so fort, ein bisschen enger in die Kandare nehmen will. Da will man jetzt dafür sorgen, dass die Steuern gerechter verteilt werden, dass mehr Steuern in den Ländern ankommen, wo Google, Facebook und Co. auch wirklich arbeiten.
Wenn ich das alles so höre, frage ich mich, brauchen wir die G20 noch?
Ja, brauchen wir noch, weil im Grunde genommen ist es wie in jeder Familie auch. Man darf bei der Politik immer eines nicht vergessen. Es sind am Ende ja auch nur Menschen. Und wenn Sie, stellen Sie sich vor, Sie wollen Ihren Umzug machen und Sie rufen Ihre ganzen Freunde alle nur an, dann garantiere ich Ihnen, dass nur drei Viertel kommen, wenn überhaupt nur die Hälfte kommt. Wenn sie aber bei allen vorher vorbeigegangen sind und allen eine Flasche Sekt auf den Tisch gestellt haben, dann wird es schon schwieriger, wenn die ihnen in die Augen geguckt haben und gesagt haben, ja, machen wir mit. Nicht anders ist es im Grunde genommen hierbei auch. Der Trump funktioniert auch so. Wenn einer vor ihm steht, dann kriegt er Manschetten. Dann bügelt der den nicht platt, sondern ist sehr, sehr freundlich zu ihm. Angela Merkel ist eine der großartigsten Freundinnen, die er jemals kennengelernt hat, hat er beispielsweise über die Kanzlerin gesagt, obwohl die Stimmung im Saal eisig war. Genau so funktioniert zuweilen eben auch Politik. Man muss sich sehen und dann werden Verträge wirklich, halten sie länger als ohne.
Malte Pieper zum Abschluss des G20-Gipfeltreffens im japanischen Osaka. Ein Ende mit Schrecken und ein Schrecken ohne Ende. Auf die Ereignisse rund um das Rettungsschiff Sea-Watch trifft beides zu. Sea-Watch-Kapitänin Rakete war in der Nacht trotz Verbots mit ihrem Schiff in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa eingelaufen. Sie wurde festgenommen. Die 40 Flüchtlinge durften von Bord. Wo sie hin sollen, weiß keiner. Italien-Korrespondent Tassilo Forchheimer über die Geschehnisse seit gestern Abend vor und auf Lampedusa.
Angefangen hat er alles mit einem nächtlichen Entschluss der Kapitänin.
Obwohl heute Nachmittag die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung gegen mich eingeleitet hat, hat sie auch gleichzeitig bekannt gegeben, dass sie uns nicht helfen wird, die Geretteten von Bord zu holen. Das heißt, nach wie vor warten wir auf eine Lösung, die sich leider nicht abzeichnet. Deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, selbstständig im Hafen anzulegen.
Ein Überraschungscoup, der ihr tatsächlich gelang. Nun spaltet die ungeplante Ankunft der Sea-Watch ein ganzes Land. Das war sogar mitten in der Nacht im Hafen von Lampedusa spürbar. Die italienischen Fernsehsender zeigen Unterstützer und Gegner im Hafen der kleinen Insel. Die einen applaudieren, die anderen sind aufgebracht. Vorwürfe gegen die Sicherheitsbehörden sind zu hören. Wie kann es sein, dass hier jeder machen kann, was er will, ruft eine Frau und fordert lautstark die Verhaftung der deutschen Kapitänin. Wir wollen sie in Handschellen sehen, heißt es da zum Beispiel. Die 31-jährige Deutsche ist zu einer landesweit bekannten Symbolfigur geworden, zur gefühlt wichtigsten Gegenspielerin von Innenminister Matteo Salvini. Carola Rakete, die Kommandantin der Sea-Watch, habe das Leben der Beamten der Finanzpolizei aufs Spiel gesetzt, schrieb der starke Mann der italienischen Regierung in einer ersten Reaktion auf den Überraschungscoup der jungen Deutschen. Diese habe sich kriminell verhalten, so der Minister in Anspielung auf eine kurze Szene während der Anlandeprozedur im Hafen von Lampedusa. Auf einem Video, das von Salvini selbst verbreitet wurde, ist zu sehen, wie ein kleines Boot der Finanzpolizei die Sea-Watch davon abhalten will, im Hafen festzumachen. Für einige Sekunden wird das Polizeiboot kurz zwischen Hafenmauer und Rettungsschiff eingeklemmt. Einer der Polizisten verlässt fluchtartig das Boot und klettert hinauf auf die Kaimauer. Dann sind Rufe zu hören. Beeil dich, fahr vorwärts, langsam, langsam. Daraufhin verlässt das kleine Boot die Gefahrenzone und macht damit den Weg frei für die Sea-Watch. Eine Stunde später wird die Szene der deutschen Kapitänin zum Hauptvorwurf gemacht. Carola Rakete habe einem Kriegsschiff Widerstand geleistet und damit gegen die Schifffahrtsordnung verstoßen, heißt es. Sollte dieser Vorwurf einer rechtlichen Prüfung standhalten, müsste die 31-Jährige mit einer Gefängnisstrafe zwischen 3 und 10 Jahren rechnen. Darüber hinaus ist weiterhin von Beihilfe zur illegalen Einwanderung und einer Verletzung des Seerechts die Rede. Carola Rakete stehe unter Arrest, heißt es. Ihr Schiff musste den kleinen Hafen wieder verlassen und liegt nicht weit vor der Insel vor Anker, beschlagnahmt durch die italienischen Behörden. Eine schnelle Klärung der Vorwürfe ist nicht zu erwarten.
Die Sea-Watch-Kapitänin sei festgenommen worden, weil sie Menschenleben gerettet habe. Er sei traurig und zornig, so die Reaktion des Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford Strom. Priester, die nicht heiraten dürfen, Frauen, die nicht mitreden dürfen, kann das richtig sein? Die katholische Kirche in Deutschland ist im Umbruch. Die Mitglieder laufen weg, nicht nur, aber auch wegen der Missbrauchsfälle der Vergangenheit. Die Spitzenleute der deutschen Katholiken wollen deswegen über Reformen beraten, mithilfe von Laien und Externen, das ist beschlossene Sache. Nun hat sich auch der Papst dazu geäußert. Er hat einen Brief an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland geschrieben. Was in dem Brief steht und wie er ankommt, dazu SWR-Redakteur Ulrich Pick.
Grundsätzlich begrüßt der Pontifex das Vorhaben, dass der Klerus und die katholischen Laien zur Lösung der gegenwärtigen Krise in der Kirche einen gemeinsamen, sogenannten synodalen Weg gehen. Es sei nicht möglich, so schreibt er, eine Synode zu halten, ohne die Basis einzubeziehen. Auf die zentralen Schlagworte, die die Diskussion um den momentanen Reformprozess in Deutschland prägen, nämlich sexueller Missbrauch, die Weihe von Frauen, die Abschaffung des Zölibates und die klerikalen Machtstrukturen, geht Franziskus allerdings nicht ein. Sein Schwerpunkt liegt vielmehr in der Mahnung, sich in erster Linie an der Botschaft des Evangeliums sowie seiner Verkündigung zu orientieren, da sich in Deutschland immer weniger Menschen zur Kirche gehörend fühlen. Zudem warnt er davor, der falschen Hoffnung zu erliegen, dass eine Lösung der gegenwärtigen Krise durch rein strukturelle Reformen zu erreichen sei. Besonders wichtig ist ihm dabei, dass die deutschen Katholiken innerhalb der Weltkirche künftig keinen Sonderweg gehen. Das Schreiben aus dem Vatikan hat in Deutschland bislang nur Zustimmung bekommen. So sehen der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, sowie der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg, beide eher progressiv ausgerichtet, in Franziskus Brief Ermutigung und Unterstützung der deutschen Katholiken bei ihrem synodalen Weg aus der gegenwärtigen Krise. Doch auch der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki und der Regensburger Generalvikar Michael Fuchs, beide innerkirchlich sehr konservativ, loben die Äußerung des Pontifex. Der Papst, so Wölki wörtlich, spricht mir aus dem Herzen.
Der Papst hat einen Brief an die deutschen Katholiken geschrieben, was übrigens etwas Besonderes ist und ziemlich selten vorkommt. Vor 5 Jahren hatte die Terrororganisation IS ihre Hochzeit. Auf den Tag genau vor 5 Jahren rief IS-Chef al-Baghdadi ein Kalifat aus und machte sich so zum Führer des sogenannten Islamischen Staates. Inzwischen ist der IS längst nicht mehr das, was er einmal war. Er hat den größten Teil seines Territoriums verloren. Aber ist der IS damit auch wirklich am Ende? Unser Korrespondent Björn Blaschke ist dieser Frage nachgegangen.
Ahmed Kamel al-Behairis Büro im Ahram-Zentrum für politische Studien in Kairo ist klein und hat kein Fenster. Was Behairi für seine Arbeit vor allem braucht, sind sein Computer und sein Mobiltelefon. Der junge Wissenschaftler forscht zu islamistischen Netzwerken, vor allem zu Al-Qaida und dem IS. Darum surft Behairi ständig im Internet, um zu sehen, was terroristische Zellen verbreiten. Er zeigt ein Video, das vor 2 Tagen in Südostasien veröffentlicht wurde. Mehrere vermummte Männer leisten einen Eid auf Abu Bakr al-Baghdadi.
Der IS ist heute das stärkste, einflussreichste und am weitesten verbreitete Terrornetzwerk in der Region und im Rest der Welt. Auch noch nach dem Zerfall des Kalifats. Ja, der IS ist immer noch die stärkste und am besten organisierte Terrororganisation im Vergleich zu anderen Terrororganisationen wie Al-Qaida. Während des langen Krieges gegen den IS sind längst nicht alle Kämpfer umgekommen. Viele setzten sich rechtzeitig ab und tauchten unter. Wie viele? Ist nicht klar. Mal heißt es Tausende. Im vergangenen Jahr hieß es noch bei den UN bis zu 18.000. Allein in Syrien und im Irak. Dennoch, Abu Bakr al-Baghdadis Kalifat ist zerschlagen, womit er gescheitert ist. Daher ist es möglicherweise nur eine Frage der Zeit, bis es zu Abspaltungen vom IS kommt. So wie der IS selbst ja auch aus Al-Qaida hervorging, als die Organisation nach dem gewaltsamen Tod von Osama bin Laden schwächelte. Ahmed Kamel al-Bahiri geht davon aus, dass sich aus Al-Qaida und dem IS eine neue Organisation heraus entwickeln wird. Ich denke, dass wir in der nächsten Phase eine Organisation erleben, die noch gewaltsamer und extremer sein wird als der IS. Man kann sagen, dass Al-Qaida im Vergleich einen gemäßigteren Terror verbreitet.
Die Islamisten des IS sind immer noch da und ihre Nachfolger könnten uns das Fürchten lehren, berichtet unser Korrespondent Björn Blaschke. Sie hören SWR 2 aktuell. Morgen könnte es im Südwesten einen neuen heißesten Tag des Jahres geben. Bis zu 39 Grad sind im Rheintal angesagt, das wären 1,5 Grad mehr als am Mittwoch. In ganz Deutschland steigt die Waldbrandgefahr. In Ostwestfalen wird das Trinkwasser knapp. In Frankreich war gestern ein neuer Rekord gemessen worden. Im Departement Gard im Süden war es 45,9 Grad heiß. Die Gluthitze war das Thema der Woche, dazu jetzt auch unsere Samstagskolumne.
SWR 2. 2 Minuten mit Pascal Fournier.
Ich muss wirklich uralt sein. Eigentlich bin ich noch keine 50, aber gerade erlebe ich den 4. oder 5. oder 10. Jahrhundertsommer. Hitzerekord hier, Dürrerekord da, so viele Sonnenstunden wie noch nie. Ich verliere langsam ein bisschen den Überblick. Besonders nerven mich einige Begleiterscheinungen dieser Rekordsommer. Wie zum Beispiel die tollen Tipps von Experten. Viel trinken hilft. Ach was. Helle, luftige Kleidung lindert die Hitze. Na Gott sei Dank, ich wollte mir gerade meinen dunkelgrauen Wollpulli anziehen. Ein früher sehr, heute noch mittelbekannter TV-Wetterfrosch empfiehlt gegen die Affenhitze Fenster auf und Durchzug und erklärt die, die sich um drohende Erkältungen und steife Nacken sorgen, zu Zitat bildungsfernen Idioten. Na, da werden sich alle, die gerade bei 35 Grad im Schatten eine Sommergrippe auskurieren, aber riesig freuen. Das nervt auch bei dieser Hitze. Die allgemeine Stimmung der Zeitgenossen. Laut einer US-Studie sorgt Hitze für Stress und damit für mehr Aggression und Gewalt. Sehr schön zu beobachten, etwa auf Straßen, wo Autofahrer im stehenden Verkehr langsam durchgaren. Polizisten, die in dieser Woche einen Badesee im hessischen Raunheim wegen Überfüllung kurzzeitig schließen mussten, wurden von verhinderten Badegästen mit Steinwürfen und wüsten Beschimpfungen bedacht. Hitze macht aggressiv. Rein statistisch, sagen die US-Forscher, steigt mit jedem Grad Celsius Klimaerwärmung die Mordrate um 6%. Wo ist eigentlich das Problem? Jeder SUV, der etwas auf sich hält, hat doch heute eine mächtige Klimaanlage. Am vergangenen Donnerstag meldeten Einzelhändler Verkaufsrekorde bei Ventilatoren. Anschließend auf Maximalpowerstellen schon ist der Sommer erträglicher und in höchstens 3 Flugstunden sind Regionen erreichbar, in denen der Sommer viel angenehmer ist. Mich macht gar nicht die Hitze wütend. Mich macht wütend, dass inzwischen vermutlich viele merken, dass mit unserem Klima ganz grundsätzlich etwas nicht stimmt und trotzdem gehen übermotorisierte 2-Tonnen-Autos weiter bestens, die Flieger für 2 Tage Shoppen in Dubai sind weiter voll, das tägliche argentinische Rinderhüftsteak hat den Rang eines Menschenrechts und der Kohleausstieg bis 2038 ist vielen gerade ambitioniert genug. Wie gesagt, ich habe ein bisschen den Überblick verloren, wie viele Jahrhundertsommer ich schon erlebt habe. Aber genug waren es ganz sicher.